willkommen zu einer neuen Folge vom Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute ist Dienstag, der 30. April und es gibt eine neue Folge, diesmal zum Thema Islam und Christentum, ein Vergleich. Wir hatten ja das letzte Mal angefangen mit dem Thema, dass es unterschiedliche Namen für Gott gibt und dass es ganz wichtig ist, welcher ist der richtige Name von Gott. Ja, und wir wissen, dass im Wort Gottes Gott sich offenbart hat, natürlich mit mehreren Namen, aber ein Name, der kommt immer wieder vor. Und das ist der Name Jahwe. Das wird oft übersetzt mit Herr, wo alle Buchstaben dann groß sind in der Bibel. Und immer, wenn Gott zu den Propheten gesprochen hat oder sehr oft, sagt er fängt es immer an mit, so spricht Gott, der Herr. Beziehungsweise eigentlich ist es dann meistens so, oder müsste man so übersetzen, so spricht Gott Jahwe. Das heißt, Gott hat sich gegenüber den Propheten Israels durch sein Name Jahwe offenbart, mehrfach. Aber es geht nicht nur um den Namen Gottes, es gibt auch ganz viele andere Unterschiede und ganz viele Dinge, die sich erstmal gleich anhören, wie beispielsweise Jesus, gibt es nicht nur im Neuen Testament, sondern es gibt auch, man könnte sagen, einen islamischen Jesus, eine islamische Version von Jesus, was sich erstmal gleich anhört, was aber nicht das Gleiche ist. Und deswegen ist es so wichtig, weil es auch, ich sag mal, so viel Unwissenheit gibt über den Islam, dass wir uns damit beschäftigen, weil wir leben in, besonders im Westen Europas, in multikulturellen Gesellschaften, wo es mehr und mehr Muslime gibt, in der Schule, auf dem Arbeitsplatz, im öffentlichen Raum. Und es ist wichtig zu wissen, was glauben diese Leute und was denken diese Leute, und besonders für Christen, weil der Missionsauftrag gilt weiterhin für uns alle. Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern oder zu Nachfolgern alle Völker. Er tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie zu halten, alles, was ich euch befohlen habe. Okay, und dieser Missionsauftrag, der gilt natürlich auch gegenüber Muslimen. Aber wie Paulus auch gesagt hat, ja, er sagt ja, ich bin allen alles geworden, den Juden ein Jude, den Römern ein Römer. Was er damit sagen wollte, er hat versucht, natürlich alle zu erreichen, und das kannst du nur, indem du auch weißt, wie die anderen ticken, wie die anderen denken. Und deswegen ist es wichtig, zum einen für die Mission, dass wir wissen, was denken Muslime, oder was man könnte sagen, was sind die Hauptpfeiler ihres Glaubens, was denkt die Mehrheit der Muslime, wo gibt es Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten, wo gibt es aber auch gravierende Unterschiede. Okay, also heute geht es weiter mit, könnte man sagen, den Grundlagen des Glaubens. Ja, oft wird ja auch gesagt, und das ist hauptsächlich auch von Leuten, die eigentlich keine Ahnung haben über den Islam, dass wenn bestimmte Dinge passieren, bestimmte radikale Dinge, Terroranschläge und so weiter, das hätte alles nichts mit dem Islam zu tun. Und auch von den Muslimverbänden wird dann sofort gesagt, ja, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Aber was ist eigentlich Islam? Oder man könnte auch sagen, was ist echtes Christentum? Woran kann man das überhaupt festmachen? Und da muss man auf die Quelle des Glaubens gehen. Und das ist die Heilige Schrift. Oder man könnte auch sagen, die heiligen Schriften. Weil im Islam gibt es nicht nur eine heilige Schrift, es gibt mehrere Schriften, könnte man sagen, die als heilig gelten. Im Christentum natürlich klar, die Bibel ist die heilige Schrift. Auch das Wort Gottes, ja, für die, die von neuem geboren sind durch den Heiligen Geist, die sehen das als das Wort Gottes an. Es gibt aber auch viele in der katholischen Kirche oder auch in der evangelischen Kirche, die sagen, okay, das sind Art Überlieferungen, die aus einer aufgeklärten Sicht, könnte man sagen, auf das Buch schauen. Und ich habe auch mit Pastoren geredet, die mich dann belächelt haben, wenn ich denen erzählt habe, was ich mit Jesus erlebt habe. Und ich weiß noch, ich hatte mich mal mit einem Pastor unterhalten in Halle an der Saale. und ihm dann erzählt, was ich alles mit Gott, mit Jesus erlebt habe. Und er hat mich total ungläubig angeguckt und so auch teilweise belächelt. Und dann habe ich erstmal mitbekommen, dass er überhaupt gar keine echte Beziehung mit Gott hat, dass er Jesus gar nicht kennt, dass er gar nicht von neuem geboren ist. Und das ist ja auch im Theologiestudium oft. Ich hatte auch mit Theologiestudenten dann geredet, die überhaupt gar nicht Jesus kennen. Und ich sag mal, denken, dass diese ganzen Wunder und alles das, was in der Bibel steht, dass das alles gar nicht passiert ist. Das ist dafür alles, dass das entweder Gleichnisse sind und bestimmte andere Wunder, die dann da beschrieben sind, das ist dann irgendwie, da gibt es eine rationale Erklärung, das ist eigentlich gar nicht so gewesen und Gott hat gar nicht das Rote Meer geteilt und. So, und dann kannst du natürlich auch keine Wunder erleben mit Gott, ja, weil es heißt, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. So, und wer zu ihm kommt, muss glauben, dass er ist und dass er ein Belohner ist von denen, die ihn aufrichtig suchen. Das heißt, ohne Glaube, auch in sein Wort, wirst du keine Wunder erleben, wirst du nicht Gottes Eingreifen erleben. Ja, das ist eine Grundvoraussetzung. Ja, und wenn du keinen Glaube hast, kannst du es so machen wie Thomas, ja. Herr, hilf meinem Unglauben, sozusagen. Also gib mir Glaube, weil der Glaube, wissen wir auch, ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Ja, jeder hat es nach einem unterschiedlichen Maß, sagt die Bibel, nach dem Maß der Gnade Jesu Christi bekommen. Aber der Glaube ist auch eine Gabe. Das heißt, wenn du Gott erleben willst, musst du glauben. Und wenn du keinen Glauben hast, bitte ihn, dass Gott dir die Gabe des Glaubens gibt, dass er dir die Augen öffnet und dass er dich dazu befähigt, wirklich ihm mehr zu glauben, ihm mehr zu vertrauen. Und ich habe das selber erlebt. Ja, ich hatte am Anfang ganz viele Zweifel. Ich bin selber Atheist gewesen, habe nicht geglaubt, dass das, was in der Bibel steht, die Wahrheit ist. Und hatte auch viele Zweifel am Anfang. Und ich habe Gott dann gefragt oder ich habe dann gebetet und habe gesagt, Herr, ich verstehe es nicht, ich will es verstehen oder hier ist ein Widerspruch. Und Gott hat mir dann Schritt für Schritt Dinge gezeigt, durch andere, aber auch durch Offenbarung, die er mir gegeben hat, wenn ich es gelesen habe. Und genauso kann er das auch bei dir machen. Okay, also das eine, wir glauben, die Bibel ist das Wort Gottes. Und echter Glaube, könnte man sagen, ist eigentlich, wenn man dem Wort Gottes folgt, wenn man der Bibel folgt und wenn man den Heiligen Geist bittet, dass er einem die Schrift erklärt und auslegt, weil er ist der Autor. Das heißt, dass getrieben durch den Heiligen Geist Menschen das Wort Gottes aufgeschrieben haben. Okay, und man könnte sagen, wie auch Martin Luther gesagt hat, er hat ja gesagt, sola scriptura, allein die Schrift. Und als er aufgerufen wurde, seine Thesen und zu widerrufen, hat er gesagt, wenn ihr mir anhand der Schrift beweisen könnt, dass ich falsch liege, ja, wortwörtlich kann ich das jetzt nicht wiedergeben, aber ich ungefähr so, dann widerrufe ich. Das heißt, seine Quelle war die Heilige Schrift, die Bibel. Okay, das ist unsere Quelle, das Wort Gottes. Die Bibel ist für uns das Wort Gottes. Okay. Die Muslime haben den Koran oder sie sagen Koran und die Hauptschriften oder was man auch nehmen kann, um den Koran oder den Koran auszulegen, sind die Hadithen. Und da gibt es unterschiedliche Hadithen. Das sind Sammlungen, sind Überlieferungen, was quasi Mohammed gesagt hat angeblich oder gesagt haben soll. Das sind eigentlich mündliche Überlieferungen. Und die Hadithen fangen dann meistens auch so an, dass immer erklärt wird, wer von wem über wen noch gehört hat, dass Mohammed dies oder jenes zu diesem und jenem Lebensbereich oder zu dieser und jener Frage gesagt haben soll. Ja, und wenn man das jetzt dann mal ins Deutsche jetzt übertragen würde, ist dann so ungefähr so ähnlich wie Klaus hat von Uwe gehört, dass Lutz gesagt hat, Mohammed hätte dies oder jenes gesagt. Und dann, manchmal ist die Überlieferungskette auch kürzer, dass nur eine Person direkt sagt, der mit Mohammed zusammen gewesen ist, was weiß ich, Hassan sagte, dass Mohammed zu ihm dies und jenes gesagt haben soll. So, und diese Hadithen, da gibt es unterschiedliche. Und die bekanntesten, hatte ich mal gelesen, sind die von Al-Bukhari und von Muslim. Und die bilden quasi die Glaubensgrundlage für viele Muslime. Und das ist quasi auch der Weg, den der Prophet Mohammed vorgelebt hat, weil im Koran steht, dass quasi der Gesandte ein gutes Beispiel für die Gläubigen ist. Das heißt, die Gläubigen, Muslime, sollen sich an Mohammed orientieren, an seinem Lebensstil. Und deswegen sind diese Überlieferungen, was er gesagt haben soll, auch so wichtig und haben in das, sage ich mal, alltägliche Glaubensleben mit Einzug gefunden. Und dann wird das natürlich auch noch ausgelegt durch die Imame. Okay, ich bin jetzt kein Islamgelehrter, aber darum soll es auch nicht gehen. Wir müssen auch nicht in jedem Bereich, um uns eine Meinung darüber bilden zu können, immer sozusagen Studierte und Gelehrte sein können. Ja, das ist auch so ein deutscher Fetisch, sage ich mal so. Das sieht man in jeder Talkshow. Da wird dann irgendein Professor eingeladen und dieser und jener Experte. Und wenn der nicht irgendwie ein Professor ist, dann kann der ja eigentlich keinerlei Aussage darüber treffen. So eine, ich sage mal, Vergötterung von Experten, sage ich mal in Anführungsstrichen, die aber auch nicht alles wissen können und auch in ihrer, sage ich mal, Sichtweise eingeschränkt sind. Und um in der Endzeit, sage ich mal, sicher durch die Endzeit zu kommen, um auch sicher durch dieses Leben zu kommen, selbst wenn du glaubst, es ist nicht die Endzeit, wird es unterschiedliche Herausforderungen geben. Ja, vor 100 Jahren gab es andere Herausforderungen, als der Erste Weltkrieg war in Europa und dann die Hyperinflation in der Weimarer Republik und danach der Zweite Weltkrieg. Das war auch noch nicht, könnte man sagen, die Endzeit kurz vor der Wiederkunft Jesu, aber es war extrem herausfordernd für viele Menschen, auch für Gläubige. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns eine Meinung bilden über Dinge. Und das bedeutet auch, wir müssen nicht alles in der absoluten Tiefe wissen, wie, sage ich mal, ein Islamwissenschaftler, um uns ein Bild machen zu können über den Islam. Okay, aber trotzdem müssen wir, sage ich mal, schon tiefer graben und uns diese Schriften angucken und die Grundlagen angucken, damit wir nicht irgendwie sozusagen was nachplappern, was andere sagen. Okay, also die zwei, wie gesagt, schriftlichen Hauptquellen, der Koran und die Hadithen, wo es unterschiedliche Sammlungen gibt. Die bekanntesten sind die von Muslim und Bukhari. Und es gibt natürlich noch weitere. Okay, warum ist das so wichtig? Weil viele Muslime glauben, dass quasi die reine Offenbarung Gottes, die ist im Koran oder im Koran gegeben, durch Mohammed. Und die Schrift, die Christen bekommen haben durch das Evangelium, was sie Injil nennen, oder die Juden, das Alte Testament, die ist in den Bereichen, wo sie abweicht vom Koran, quasi von den Christen und Juden verfälscht worden im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahrhunderte. Und das Einzige, was nicht verfälscht wurde, ist der Koran oder der Koran, der ja auch auf Arabisch weitergegeben wurde und immer wieder abgeschrieben wurde. Das heißt, unsere Schrift ist quasi verfälscht und ihre Schrift ist die originale Schrift. Fakt ist natürlich, dass die meisten Muslime überhaupt nicht das Alte Testament kennen und auch nicht das Neue Testament und es auch nicht gelesen haben. Genauso wie viele Christen, auch wiedergeborene Christen, überhaupt nicht den Koran gelesen haben und überhaupt nicht wissen, was in den Hadithen steht. Also man könnte sagen, beide Gruppen haben, ich will nicht sagen eine totale Unwissenheit, aber eine relative Unwissenheit gegenüber der anderen und kennen eigentlich die andere Religion nur vom Hörensagen und was andere denn darüber sagen. Oder, wenn ich mich täusche, vielleicht hörte jemand zu, der den Koran schon gelesen hat, der auch in den Hadithen gelesen hat und so weiter. Okay, das ist das eine. Es ist eine andere Schrift. Und man könnte sagen, es gibt viele Ähnlichkeiten. Es gibt zum Beispiel Abraham auch im Koran. Es gibt Adam im Koran. Es gibt auch Jesus im Koran. Aber diese Person und diese Geschichten sind natürlich anders, teilweise komplett und völlig anders als in der Bibel. Und deswegen ist es so, dass wenn man vielleicht mit Muslimen spricht, ich gebe nur ein Beispiel, zum Beispiel über Jesus. Wenn man zu einem Muslim sagen würde, glaub an Jesus, natürlich sagt er, ich glaube an Jesus, weil Jesus steht im Koran. Jesus ist ein Prophet im Koran. Sie nennen ihn Isa oder Isa al-Masih, das heißt Isa der Messias oder übersetzt Jesus der Messias oder Isa der Sohn von Mariam. Das heißt, sie glauben zum Beispiel auch, oder wenn du sagst, Jesus kommt bald wieder, ein Muslim würde das sofort unterschreiben, weil in der muslimischen Endzeiterwartung und in den prophetischen Überlieferungen zur Endzeit kommt auch Jesus wieder im Islam. Plus Jesus kommt nicht wieder in Jerusalem, Jesus kommt wieder in Damaskus oder in der Nähe von Damaskus und er kommt wieder als Muslim, um die Kreuze zum Beispiel zu zerbrechen, um der Welt zu sagen, um das Christentum abzuschaffen, das ist damit gemeint, und um die Welt zum Islam zu bekehren, um dem Mahdi, das ist sozusagen der charismatische, verheißene Retter, könnte man sagen, charismatischer Führer im Islam, der in der Endzeit kommt, der den muslimischen Armeen zum Sieg verhelfen wird, der zusammen mit Jesus mit Isa in Israel einfällt und die Juden besiegt und den Islam quasi dem Islam zum Sieg verhilft. Also diesem Mahdi, über den werden wir auch noch eine Folge machen, inwieweit der Mahdi und der Antichrist, inwieweit es da Parallelen gibt, wenn man diese zwei Personen vergleicht. Also Jesus wird dieser Person zum Sieg verhelfen im Koran. Das heißt, es ist ein völlig anderer Jesus. Und er wird auch diese Kopfsteuer, die gibt es im Islam, die nennt sich Jizya. Das heißt, die Muslime, wenn sie ein Land erobern in gewisser Weise, dann können die Nicht-Muslime entweder sich bekehren oder sie müssen diese Kopfsteuer, diese Jizya bezahlen an die Muslime. Das ist eine andere Schutzsteuer, dass sie weiterhin dort leben können und geschützt sind. Und diese Jizya, diese Kopfsteuer wird der Isa, der Jesus im Koran, abschaffen, wenn er wiederkommt. Ja, laut Koran ist er auch nicht gestorben, sondern er ist quasi von Gott in den Himmel entrückt worden und er ist jetzt im zweiten Himmel und er wird von dort quasi wiederkommen mit zwei Engeln, wo er seine Hände auf die aufstützt, in der Nähe von Damaskus und dann gegen Israel Krieg führen, was natürlich völlig konträr ist mit dem Jesus, den wir aus der Bibel kennen, der der König der Juden ist, der der Retter von Israel ist, der in Jerusalem wiederkommt, um die feindlichen Armeen des Antichristen zu besiegen und der gesamten Welt zu zeigen, dass er der Herr ist. Okay, also was ich einfach damit sagen möchte, es sind zwei unterschiedliche Schriften und auch wenn es Dinge gibt, die erstmal sich ähnlich anhören, sind sie komplett anders beschrieben im Koran als in der Bibel. Das heißt, wir haben eine komplett andere Grundlage. Und auch wenn wir über Dinge reden, hört sich das erstmal gleich an und Christen sind dann vielleicht erstmal verwundert und denken, oh ja, okay, Jesus lebt. Ja, jeder Muslim weiß, Jesus lebt nach seiner Vorstellung, weil er ist nie gestorben. Er wird wiederkommen und dann wird er eine Weile auf der Erde leben, als man könnte sagen radikaler Muslim und danach wird er auch sterben. Er wird eine Familie gründen und sterben. Wenn ihr jetzt denkt, ich denke mir das alles nur aus, ich habe auch einige Podcasts gehört, es gibt deutsche Podcasts über den Islam und das sind Muslime selbst, die das sagen über die Endzeit. Ja, das kann man sich auch selber im Internet anhören, falls ihr mir das nicht glauben solltet. Aber für uns ist es ganz wichtig, dass wir das wissen. Es ist eine völlig andere Erzählung mit ähnlichen Personen. Und das ist einfach wichtig, dass wir das im Hinterkopf haben. Okay, das war die zweite Folge. Also es ist ein anderer Gott. Er hat einen anderen Namen. Es ist eine andere Grundlage, eine andere Heilige Schrift mit den gleichen Personen teilweise, aber einer völlig anderen Erzählung. Und das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Ich wünsche euch einen guten Feiertag. Bis zum nächsten Mal. Seid gesegnet und behütet. Und wenn der Podcast zu euch redet, teilt es mit anderen. Gebt es weiter in eurem Hauskreis, in eurer Gemeinde. Seid gesegnet. Shalom und Amen.